Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich den Claude Weber bei mir zu Gast. Wir werden mehr über ihn erfahren und was genau die Auslöser gewesen sind für seine persönliche Transformation, weil der Claude ist Agile und Life Coach. Hat eine Ausbildung im Mentalcoach gemacht, ist zertifizierter Lego Serious Play. Was das genau ist, sagt uns der Claude sicher noch im Detail. Und zudem ist er noch Scale Agile Framework, also Safe Agilist. Der Claude hat zwei verschiedene Lebensabschnitte. Der erste Lebensabschnitt ist er in einer Rockband unterwegs gewesen und hat in verschiedenen Locations Auftritt gehabt, hat quasi eine Tournee gemacht. Die Highlights sind Hallenstadion gewesen, aber auch noch andere. Dort wirst du uns sicher noch einen weiteren Einblick geben. Claude, herzlich willkommen bei uns.
Hey, ciao Stefano. Merci vielmals für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Und, ja, ich bin gespannt und freue mich auf unser Gespräch und auf unseren Austausch.
Ja, danke. Das geht mir ebenfalls so. Du, Claude, stell dich doch mal schnell kurz vor, damit wir ein bisschen ein Bild haben von dir. Ich habe ein paar Sachen eingangs erwähnt, aber...
Genau, das mache ich sehr gern. Mein Name ist Claude Weber, ich bin ursprünglich aus Olten. Das hat nichts zur Sache zu tun. Ich bin normal KV-Lehrling gewesen, beziehungsweise als KV gemacht. Und habe eigentlich immer meine Passion gehabt für Stromgitarre, für Rockgitarre. Ich habe früher Fußball gespielt und Tennis, weil mein Vater ist Nationalfußballer gewesen. Und wenn es eigentlich nach ihm gegangen wäre, hätte ich den Weg eingeschlagen, so richtig Fußball. Das Talent hat weniger gelenkt. Und meine Leidenschaft war eigentlich immer Stromgitarre gewesen. Und mit 17 habe ich gesagt, jetzt können wir alle die Schuhe blasen, deutsch gesagt. Jetzt nehme ich die Stromgitarre führen und schaue mal, was alles passiert.
Okay, cool. Ja, dann würde ich doch da gerade mal schnell einhaken. Und zwar, nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Welt, wo wahrscheinlich wenig dürfen erfahren oder wenig das Glück haben, dürfen zu erleben.
Sehr gern. Ich habe das Privileg, dass ich quasi auch als Fanboy gestartet bin. Ich bin seit über 30 Jahren mit den Toten Hosen befreundet. Das ist eine deutsche Band. Die sind recht erfolgreich und ich habe die 1989 das erste Mal gesehen im Ausland. Das war eines meiner allerersten Konzerte. Mit 15 und habe irgendwann mal gefunden, wo ich sie so gesehen habe, gefunden, hey, was die können, kann ich auch. Weil das ist einfach laut gsi, lärmig und sie hat mich dann inspiriert. Und der Zufall hat es wählen, dass ich quasi fast 25 Jahre später auf den Tag genau in der gleichen Halle in Stuttgart, in der Schleierhalle, auch selber hatte spielen. Und das war natürlich so ein bisschen unbezahlbarer Moment für mich. Und, ja, durch das habe ich eigentlich so ein bisschen das Business davon kennenlernen. Also, ich habe ein bisschen angefangen, wie jeder, der irgendwie mal, Richtung Rockband will gehen, dass mal einfach zuerst mal die Instrumente in die Hand nimmst und einfach mal ein bisschen rumlärmst. Mehr schlecht als recht. Ja, und so ist das eigentlich ein kontinuierlicher Fortschritt gewesen, im Sinn von, ich habe einfach drei Griffe, die kann ich gut, die kann ich laut und das lenkt. Also das habe ich festgestellt. Ich bin jetzt nicht der Techniker oder irgend sowas. Ja, und dann findest du deine Band, Kumpels, Girls, was immer und dann trennt man sich wieder, dann triffst du andere Leute und mein Ding ist eigentlich immer so ein bisschen, mein Traum ist eigentlich immer so ein bisschen, dass ich mal eine England-Tour mache und mal im Volkshaus spiele in Zürich. Das habe ich relativ schnell dürfen erleben. Und dann wäre für mich eigentlich schon gut gewesen. Also, da hätte ich eigentlich Gitarren können versagen und sagen, hey, tschüss zusammen, ist okay. Und es ist eigentlich immer so ein bisschen weitergegangen. Aber es ist nie steil abgegangen, sondern einfach kontinuierlich, oder? Aber eben, wie gesagt, das ist, wir haben uns da auch, wir sind 14 Stunden auf Berlin gefahren, hat vor 20 Betrunkenen gespielt und ist wieder 14 Stunden retour gefahren. Also Hashtag Rock'n'Roll. Und die Erfahrung ist unbezahlbar. Also eben, wie gesagt, es ist eine sehr spannende Zeit gewesen. Ich würde es nochmal genau gleich machen. Ich misse keine Sekunde. Es ist ein wirtschaftliches, komplettes Desaster gewesen, aber das ist eine andere Geschichte.
Okay, ja... Ist noch spannend, oder? Ich meine, eigentlich hat man ja immer so eine gewisse Vorstellung, oder? Von so einer Band, die unterwegs ist, die auf Tournee geht, oder? Ja, finanziell mag das ja oftmals sehr lukrativ sein. Ja, ist denn das bei euch der Fall gewesen, oder eben, wo du vorher gesagt hast, es ist ein Desaster, oder?
Nein, keine Chance. Also im Gegenteil, wir haben nur draufgelegt und zwar funktioniert das Business mittlerweile ein bisschen so. Das heisst, wenn du eine Band bist, dann tust du dich auf Tournee einkaufen quasi. Also je bekannter das Band ist, umso höher ist der sogenannte Einkaufspreis, den du pro Show musst zahlen. Und je nachdem, ob du mit dem Auto gehst oder mit deinem eigenen Bus oder noch Flüge hast, das musst du alles vorfinanzieren. Und entweder hast du irgendeinen Investor oder einen Sponsor, der einfach mal sagt, okay, mach mal einfach. Oder du hast ein Plattenlabel, das sagt, mach mal einfach, du bist aber vertraglich gebunden. Die tun dir etwas vorschießen finanziell. Und dann musst du es irgendwann wieder mal einspielen, oder? Also, das heisst, als Beispiel, keine Ahnung, du kommst irgendwie eine Million über, wo du sagst, okay, mach eine Platte, geh auf Tour, mach einen Videoclip, damit die Leute Notiz nehmen von dir und dir, also kannst bekannt werden. Aber die Million musst du irgendwann wieder mal retour bringen, logischerweise, oder? Also, Return on Invest, wenn du willst. Und, wir haben eigentlich alles selber bezahlt, oder? Und irgendwann sind mal die privaten Kredite bei Familie, bei Freunden, sind irgendwann mal aufgebraucht. Ja. Und von dem her, wie gesagt, ist es nicht ganz ohne. Aber wir sind leidenschaftlich gewesen, wir haben unsere Fanbase gespielt. Dort kommt ein bisschen etwas rein, wenn du eine CD verkaufst, aber eben, das kannst du einer Hand abzählen, und davon können leben, ist sowieso utopisch, also vergiss es.
Also das zu ist, Zeiten von CDs noch.
Ja, genau, richtig.
Okay. Ja, eben, weil, also, das heisst ja eigentlich, dass du oder dass ihr nebenbei noch einen Job gehabt habt, oder? Wird es so gewesen müssen sein, oder? Weil, sonst, ja.
Das ist genau so. Ja. Das ist genau so. Wir sind eigentlich alle 100% angestellt, oder zwei davon sind selbstständig gewesen. In meinem Fall ist es so gewesen, dass in der Regel habe ich meistens 5 Wochen Ferien gehabt. Und die sind einfach draufgegangen für auf Tournee, oder? Jetzt kannst du dir vorstellen, Erholung ist sowieso Fehlanzeige. Da kommst du direkt aus von deiner Tour, gehst wieder arbeiten und setzt dich irgendwann mal noch erholen. Wann machst du das, oder? Also, deswegen, aber wie gesagt, das ist unser Antrieb gewesen. Wir sind eigentlich arbeiten, damit wir auf Tour können. Weil das eigentlich unsere, wie soll ich sagen, Maslow-Pyramide Selbstverwirklichung sind wir drüber ausgeschossen, quasi. Und das ist einfach, ja, das, also, der Punkt ist, eben, du musst die richtigen Leute treffen und dann funktioniert das. Weil, wir haben auch schon diverse Leute getroffen gehabt, oder auch in der Vergangenheit hatte ich Leute gehabt in der Band, wo ich wusste, okay, es ist nicht jedem gleich wichtig. Und ich bin immer, bei mir ist immer das oberste oben gewesen. Und wenn du dann gleich mal so die richtigen Leute triffst, die das genau gleich sehen, hey, dann bist du unbesiegbar. Also wirklich, das ist mir so gegangen, dass, da sind auch eben auf Lebzeit jetzt Freundschaften entstanden, wo man sagt, eben, da hat man so viel zusammen erlebt, ist wirklich, wie in einer Ehe, quasi durch dick und dünn gegangen. Und das ist unbezahlbar, also, ja.
Okay. Aber ist denn das eine Freundschaft, wo du schon seit Kindheit, wo du schon mit seit der Kindheit aufgebaut gehabt, oder ist das,
absoluter Zufall. Absoluter Zufall. Also, wir sind eigentlich wirklich, wir haben, unabhängig voneinander haben wir uns mal irgendwie kennengelernt, also mein Sänger vor allem damals. Und lustigerweise ist er damals an ein Konzert gekommen auf Zürich. Und er ist von Bern ursprünglich. Und er ist ein Konzert von uns. Und das ist damals mit der Band, die ich dort gespielt habe. Das war das allererste Konzert gewesen. Wir haben 5 Songs gehabt. Und haben irgendwie so einem Newcomer Festival mitgemacht. Und nach dem Konzert ist er zu mir gekommen und hat gesagt, hey, mega cool gewesen, bla, bla, bla und so. Du kommst irgendwie von mir aus der Region. Was machst denn du da? Und er so, ja, es sei nur wegen uns gekommen. Ich so, das ist ein Scherz, oder? Weil, das ist das erste Konzert. Und quasi, wir haben es eigentlich testen mit diesen 5 Songs. Entweder lösen wir uns gerade wieder auf oder wir machen weiter. Und so ist dann der Kontakt entstanden. Und dann haben wir gemerkt, wir haben mit anderen Bands, Parallelen gehabt. Wir sind in den gleichen Studios aufgenommen. Er hat irgendein Bandviertel von uns gefunden im Studio, und. Und so hat es das Symbiosen ergeben, wo ich müsste sagen, also eben so einen Zufall gibt's fast gar nicht. Hey, lass uns etwas machen, oder? Und so ist das Ganze eigentlich dann entstanden. Also wirklich zufällig. Ja, also nicht aus Kindheit oder so. Also wirklich per Zufall getroffen und, ja.
Und wie ist es denn mit so anderen, wie viele sind denn in dieser Band?
4.
Ja, wie ist es denn so mit anderen, ich meine, du bist ja doch eine lange Zeit mit ihnen zusammen, oder? Wo du am Anfang sowieso nicht gekannt hast. Mhm. Wie ist es denn so mit ihnen zu sein? Wie haben ihr euch da, wie haben ihr sichergestellt, dass dass alle die gleiche Stossrichtung haben, dass alle das gleiche Vorhaben haben, dass alle die gleiche Passion haben, wie du sagst. Mhm. Wie machen wir das? Wie machen wir das?
Das ist, glaube ich, so ein eine Entwicklung gewesen. Also eben, wie gesagt, ich habe mehrere Bands gehabt und wie gesagt, du spürst es irgendwann mal. Also weißt du, irgendwie am Anfang merkst du so die Leidenschaft bei allen und da kommen wir vielleicht, ich sage jetzt mal, nicht wertend gemeint, vielleicht Familiengeschichten dazu. Der eine wird Vater, was immer, und sagt berechtigterweise, du, ich habe keine Zeit mehr, was immer. Und wir sind halt wirklich ein Bunch of Guys gewesen, die gesagt haben, hey, egal was kommt, wir geben Vollgas. Und das spürst du irgendwie, dass das beruht auf Gegenseitigkeit irgendwie. Also einmal ein grosses Denken, wo du sagst, quasi, hey, uns gehört die Welt und wir gehen jetzt raus. Und ob das jemand will hören oder nicht, völlig egal. Wir machen es gleich. Und ich glaube, so ein bisschen, das ist so ein bisschen, eine Eigenschaft gewesen, die wir hatten, so ein bisschen das Grossdenken, das Visionäre, das einfach mal probieren, mal testen, mal schauen, was passiert, Chancen nutzen, Kontakt knüpfen. Eben, wie gesagt, wir haben wirklich, wir haben vor drüne Betrunkenen gespielt oder drüne Leute, aber auch vor 20.000. Und der Schätz ist es eigentlich eben noch viel mehr, wenn genau mit in unserem Fall jetzt mit deinen Jungs auf Tour kannst, weil das ist wirklich unbezahlbar. Also vielleicht als Gegensatz, eben, wir haben auch mit Leuten zusammengespielt, wo wir zum Teil, das sind Profimusiker gewesen. Wir sind alles andere als Profimusiker gewesen, im Gegenteil. Eigentlich sind wir völlig talentfrei gewesen. Wir hatten einfach eine gewisse Attitüde gehabt. Und du hast gemerkt, bei den Profis, die machen ihren Job, die haben es sensationell gemacht. Aber wenn du auf Tour bist, du musst dir vorstellen, du bist in einem Bus drin, du kannst niemanden nennen. Du fährst jetzt einfach 14 Stunden oder bist 3 Wochen am Stück auf engstem Raum aufeinander. Und natürlich hat jeder seine Macken, was immer. Und das musst du aber können verstehen, oder? Und du merkst es menschlich, primär muss es menschlich klappen und passen. Weil das mit dem Instrument, das kannst du irgendwie lernen. Also das habe ich auch bei den Hosen gemerkt. Meine, die haben damals ähnlich angefangen, blöd gesagt, wie wir. Das sind einfach Freunde gewesen, die sich aber schon früher gekannt haben und die haben einfach mal losgelegt. Und die Instrumente haben sie dann noch bis noch anfangen lernen. Das war etwa ähnlich wie bei uns, oder? Also zuerst mal einfach mal, hey, lass uns lärmen, lass Krach machen und dann schauen wir mal. Und nicht da gross irgendwie virtuos, was immer. Und das ist das, was ich menschlich mitgenommen habe. Dass es, wie beispielsweise bei einer Fußballmannschaft. Ich denke, wenn du heute Fußball anschaust, dann kann jeder kicken. Aber du musst ja irgendwie eine gewisse Identifikation können schaffen, wo du sagst, okay, wir haben genau den gleichen Antrieb und den gleichen Purpose. Und wenn der jemand nicht hat, das merkst du relativ schnell, finde ich. Das hat die Erfahrung irgendwie so gezeigt, ja.
Ja, das sehe ich 100% genau gleich wie du, oder? Also, das heisst, das ist eigentlich das, was muss gegeben sein, ob jetzt bewusst oder unbewusst.
Ja, genau.
Das ist in der Tat so. Was hast denn du als grösste Herausforderung, vor allem in dieser Zeit, für dich? Du hast ja vorhin gesagt, Erholung hat sehr darunter gelitten. Mhm. Was gibt es sonst noch für Herausforderungen?
Der Punkt ist so ein bisschen, wie gesagt, ich habe kaufmännischen Background. Ich habe mich noch dann auf dem strategischen Einkauf von weiterbilden und darauf einschiessen. Und dort ist es so, ich bin dann auch mal in einer Funktion als Einkaufsleiter tätig gewesen. Und da hast du einfach mehr Verantwortung dürfen müssen, selber übernehmen. Und irgendwann habe ich mir gemerkt, das wird langsam schwierig. Also irgendwie im Sinn von, ich habe da nicht Rock'n'Roll betrieben und nebendran irgendwie so ein bisschen als Einkaufsleiter noch fungieren. Oder irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich immer ein bisschen positionieren können, aber irgendwann habe ich mal gemerkt, hey, der Druck wird einfach zu gross, es geht nicht. Also entweder setze ich wirklich voll auf Kartenmusik oder also mit der Zeit, es geht dann einfach irgendwie nicht mehr, oder? Weil du bist wirklich mit 180 auf der Überholspur, sowohl im Business als auch mit der Band. Und eben, du kommst heim von einer Tournee, bist völlig gerettet und auf den Felgen. Und zwar nicht einmal, du hast einfach einen verschobenen Zeitablauf. Also, weißt du, es ist viel Klischee, so wegen Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Es ist wirklich, du hast Reisezeiten und je nachdem, wenn mit dem Bus im Zug rumgondelst, du fährst irgendwie auf Hamburg, Berlin oder irgendwie auf Rom ab oder was auch immer. Das machst du nicht einfach schnell im Vorbeigehen. Und dann kommst du heim und setzt wieder performen. Und das irgendwie, mit 20 ist das noch einfacher gegangen als irgendwie später, oder? Und das muss man sich irgendwann mal selber eingestehen. Und ja, man hat 100% Energie. Und wenn die aufgebraucht sind, dann kannst du nicht einfach irgendwie noch einmal reingehen. Und der 20% irgendwie aus dem Regal nehmen und oben drauf pappen, oder? Das ist ein
bisschen. Ich denke, du brauchst eben auch das erste Mal einen Betrieb, der ein gewisses Verständnis hat, auch dass du das machst, oder? Zeitlich, also vor allem zeitlicher Natur, oder?
Gut, eben, ja, das ist richtig, ja. Eben.
Meine zwei Kollegen sind selbstständig gewesen, oder? Okay,
ja,
die können sich selber managen,
ja, genau.
Die angestellt sind.
Gut, es ist natürlich nicht so gewesen, dass wir jetzt irgendwie, weißt du, wie grosse Bands, dass du irgendwie zwei Monate am Stück auf Tour gehst. Also das Längste, was wir gemacht haben, sind mal drei Wochen am Stück gewesen. Und das kannst du irgendwie mit Ferien so ein bisschen abhandeln, sage ich mal, oder? Also, eben, wie gesagt, es sind einfach 5 Wochen Ferien, die ich einmal im Jahr hatte, bei meinen ehemaligen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Und die habe ich einfach genützt für das, oder? Oder, ja, ein Grossteil davon, oder?
Was mich noch ein bisschen interessieren würde, ist auch, du bist als Einkaufsleiter danach, da können wir jetzt gerade ein bisschen den Switch machen von der Band zu der, zum Business.
Mhm.
Du hast so wie zwei verschiedene Hüte angehabt, oder? Also einmal bist du der Einkaufsleiter gewesen, der Chef. Hast du ein Team gehabt, wo du hast dafür
gehalten? Ja.
Okay. Oder? Als Chef eigentlich eine gewisse Vorbildfunktion, oder? Und
ja,
dann hast du eine Band gehabt und dort bist ein Claude 2.0 gewesen, oder?
genau. Ja, das ist der Spagat, das ist eben, der ist nicht ganz ohne gewesen, weil eben, du hast gewisse Vorbildfunktionen, die musst du übernehmen, du musst irgendwie gewisse Führungsdings übernehmen. Und eben gerade im Einkauf habe ich halt Erfahrung gemacht, dass hauptsächlich an Wirtschaftlichkeit oder Produktivität gemessen wirst. Das heisst, du musst irgendwann schon mal ein bisschen durchgreifen und das, eben, das ist noch nicht ganz ohne. Deswegen habe ich mir auch müssen eingestehen, ich habe das einmal gemacht, als ich 2 Jahre in dieser Funktion war. Und ich fand da, Führungsaufgaben auch noch, ist nicht ganz ohne. Also, das ist einerseits ein Business, das du managen musst, aber selbstverständlich als Persönliche. Und ich hatte damals ein Team von 5 Leuten, was jetzt in dem Sinne nicht gerade gross ist. Nichtsdestotrotz, es sind 5 Individuen, die du begleiten darfst. Und ich habe einmal gemerkt, es wird too much. Schlechtweg. Mhm.
Siehst du noch gewisse Parallelen zwischen dem Business und der Band? Also weißt du, vom Mindset her oder auf dieser Ebene?
Ja, es ist in dem Sinn, wie soll ich sagen, in der Band ist es halt eher so ein bisschen klischee-mässig, dass der Sänger oder der Frontmann oder die Sängerin, Frontfrau, was auch immer, ist mehr eigentlich so ein bisschen im Fokus. Es sei denn, du hast irgendwie noch einen Star-Gitarrist oder ich weiss nicht was, also Supermusiker nebendran, dann haben die auch in den Fokus, oder? Aber in unserem Fall ist es eigentlich auch eher so ein bisschen so gewesen, dass der Sänger im Fokus steht und du als Gitarrist, du machst quasi einfach deinen Job, wenn du so willst, oder? Das heisst, der Sänger ist eigentlich so ein bisschen der Leader, und, ja, managt das Ganze ein bisschen, und du hast eigentlich in der Band hast eigentlich so ein die Rolle, wo deine Funktion ist, aber der Spotlight ist eigentlich eher so ein auf dem Sänger logischerweise, oder? Und im Business ist es halt so gewesen, damals, eben je nachdem, gerade in der Funktion als Einkaufsleiter, habe ich halt dann quasi den Frontdings gehabt seitens Einkauf, oder? Wo ich da müssen oder dürfen managen, wo ich müssen sagen, schon spannend gewesen, sehe ich mich in dieser Rolle oder eben eher nicht? Und das ist eigentlich auch so ein bisschen Erkenntnis gewesen, wo ich fand, ich find's eigentlich auch cool, wenn jemand hast, wo mit der Fahne voraus springt und du hinten nachkommst, wo du sagst, hey, ja, ich bin voll in, ich gehe durchs Feuer für dich, aber selber mit der Fahne selber voraus springen, ist dann irgendwie so, habe ich plötzlich so gefunden, ja, ist nicht ganz ohne, ist relativ, darf man nicht ganz unterschätzen.
Mm-hmm. Ja, vor allem, ich sehe auch dort, oder, die größte Herausforderung, glaube ich, dass du, ich nehme jetzt das Beispiel mit, wenn du einen Track produzierst, also ein Stück machst, oder? Ich meine, dort mal zuerst einen Konsens zu finden, ja, passt das für alle? Also weißt du, jetzt auf Band-Ebene, das Gleiche eigentlich auch mit dem Business, oder? Also du gibst ja auch etwas vor, was nicht wie sie auf der Band ist, vielleicht kannst du dort noch sagen, wie so ein Track oder so ein Stück überhaupt entsteht.
Ja.
Das wäre vielleicht noch spannend, oder? Ob da vielleicht wirklich gewisse Parallelen zum Business gewisse Rückschlüsse können gezogen werden.
Ja.
Weil im Business ist es ja so, die Führungskraft gibt vor, und die anderen machen, das ist eine Variante. Oder sie tut sie natürlich auch intrinsisch motivieren, versuchen zu motivieren, mitzunehmen, involvieren im ganzen Prozess. Das ist die andere Variante, oder?
Ja. Was mir damals, oder es ist absolut richtig, was du sagst. Ich habe damals, als ich in dieser Funktion war, das ist jetzt wirklich auch schon ein paar Jahre her, habe ich das heutige Know-how nicht gehabt. Im Sinn von Agilität. Das heisst, meine Vorgaben sind eigentlich eher wirtschaftlicher, produktiver Natur gewesen. Also im Sinn von, hey, ihr dürft zwar Ideen bringen, aber wir müssen Einsparungen bringen, blöd gesagt, oder was immer, oder auch Prozess optimieren. Das ist so ein bisschen Business-Seite. Im Band-Setup ist es natürlich so, du bist in dem Sinne ein bisschen kreativer, wo du sagst, eben, aufgrund von der Rollenverteilung, ist es bei uns, oder meistens, oder oft so gewesen, dass der Sänger hat in dem Sinne eigentlich den Text geschrieben und ich habe eigentlich Musik komponiert oder einfach mal gemacht, oder? Und mit 3 Akkorden bist du mathematisch irgendwann schon mal am Ende. Kannst nicht die gleichen Kombinationen kommen irgendwann schon wieder mal. Und von dem her ist es meistens so gewesen, dass in der heutigen Zeit kannst du eigentlich auf dem Kompi gibt's Software, da kannst du Gitarren einstecken und kannst eigene Songs machen. Das ist relativ simpel, oder? Das heisst, ich habe meistens einmal solche Song-Ideen, ihm einfach einmal geschickt oder live vorgespielt und dann hast du so eigentlich ein Stück erarbeitet, basierend auf einer Idee. Schlagzeuger hat selten Ideen gebracht. Weil halt einfach, vom Beat her ist das, nicht ganz ohne. Und so entsteht das Ganze eigentlich. Also du hast irgendwie so ein bisschen, egal ob das Klavier oder Seiteninstrument, hast du irgendwie eben Akkordfolgen, wo dann Perkussion oder Schlagzeug irgendein Beat kann darüber eingeben. Aber mal das Gerüst ist eigentlich in dem Sinn schon ein bisschen gegeben, oder? Und von dort her ist in dem Sinn vielleicht der Prozess eher kreativer, als jetzt vielleicht damals, in meinem Fall jetzt, vom Business her. Weil, wie gesagt, ich habe solche Know-how, noch nicht gehabt, wo ich jetzt, über die Agilität kennengelernt habe. Und das hat mir in der Vergangenheit brutal geholfen. Aber hey, ich schaue nicht mehr retour, ich schaue vorne.
Ja, du, jetzt hast du ein paar Mal die Agilität angesprochen. Erzähl uns mal schnell, was verstehst du unter Agilität? Was ist agil? Agile Methode?
genau. Vielleicht schnell klammern wir auf. Ich habe vor 4 Jahren einen Jobwechsel gemacht und bin in die öffentliche Verwaltung gekommen. Und, dort ist es so gewesen, dass ich als strategischer Einkäufer eingestellt worden bin. Und dort habe ich aber die Chance bekommen, dass geheißen hat, hey, du darfst 20% von deinem Pensum aufwenden und wirst sogenannter Agile Coach. Und da habe ich gesagt, bitte, was werde ich? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Bin zuerst mal googeln und da gefunden, okay, Agile Coach, klingt noch nice, klingt noch wirklich spannend. Und hatte das Glück gehabt, dass ich dort relativ schnell Weiterbildungen machen und dort ist mir eine komplett neue Welt aufgegangen. Also was ich vorher dann so ein bisschen im Herzen für die Band hatte, habe ich plötzlich mit der Agilität entdecken. Im Sinn von, ich komme nicht aus der IT, arbeite jetzt in einem IT-Umfeld und habe die Agilität entdeckt in einer öffentlichen Verwaltung, die vielleicht nicht ganz so dynamisch ist, wie jetzt vielleicht zum Teil Privatwirtschaft. Und habe festgestellt, also wenn ich es verstanden habe, dann garantiere ich, dass jeder Agilität kann verstehen kann. Weil es meiner Meinung nach, es gibt Methodiken, das ist das, was du vorhin erwähnt hast. Das ist mehr so aus meiner Sicht so ein bisschen doing agile. Und es gibt being agile, wo dann eher so wie mit Mindset zu tun hat. Also bist du offen für Neues, bist du neugierig oder bist du festgefahren, sprich growth fixed mindset. Und dort habe ich gefunden, wow, wie grossartig ist das. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, mit der ganzen Bandgeschichte, ich bin eigentlich schon immer agil gewesen, ich habe es einfach nicht gewusst. Also, ich kann nicht wissen, wie man dem sagt, oder, irgendwann hast du mal so ein bisschen abgerundete Bild, wo du sagen, hey, tipptopp, ich lebe das ja schon lang ewig. Ich hab's einfach nicht gewusst. Und dann lernst du Methoden erkennen, die dir dann helfen können, auch gerade im Business-Kontext, Leute versuchen zu begeistern dafür, wo du sagst, hey, komm, lass doch mal etwas probieren, oder?
Mhm.
Weil das Schöne am Agilen ist ja eigentlich, dass du quasi ein iteratives Vorgehen hast, in dem Sinn, dass du eigentlich mit kleinen Schritten zum Ziel kommst, oder? Und immer wieder neue Erkenntnisse schaffst nach jedem Schritt, wo du sagst, okay, sind wir immer noch auf dem richtigen Weg oder nicht? Lass uns das nächste Mal probieren, sind wir immer noch auf dem richtigen Weg oder nicht? Und das habe ich mega wertvoll gefunden. Also schon nur die Erkenntnis, weil, ja, du kannst irgendetwas planen und du hast keine Ahnung, was in einem halben Jahr ist, oder?
Absolut. Das heisst eigentlich auch, die proaktive Anpassung von einem Zielbild, kannst du natürlich dadurch mit so einer Methode sehr gut anpassen. Absolut.
Absolut, ja.
Das wird ja oft in der IT, also ist eigentlich, das kommt ja aus der IT raus,
oder? Ja, genau.
Die ganzen Methoden. Weil eben auch dort bei einer Softwareentwicklung oder bei einer Applikationsentwicklung, oder? Natürlich externe Einflüsse auch noch einspielen und dort hat man dann durch die Methode versucht, oder man hat die Methode versucht herauszufinden, wo eigentlich sich diesen Umständen, diesen externen Einflüssen versucht anzupassen.
Genau, und die kommen immer wie mehr, oder? Also wir sind uns einig, dass die Welt schon vor 20 Jahren schnell dreht hat, heute dreht sie meiner Meinung nach einfach noch viel schneller, oder? Und auf das können reagieren und die können anpassen. Ich meine, schau Technologie an, oder? Als Beispiel, früher hast du am Flughafen Zürich, wo auch immer, hast du kilometerlange Check-in-Schalter gesehen und hast dürfen anstehen. Und heute musst du das Baggage-Ding selber drumherum machen. Jetzt kannst du wählen, entweder fliegst du nie mehr oder lernst du es irgendeinmal oder was immer, oder? Also, ja.
Ja, absolut. Und das Gleiche ist eigentlich auch bei der SBB, oder? Also SBB ist auch so ganz krass eigentlich, oder? Aus meiner Sicht. Die ganzen Parkplätze, die kommt man nicht mehr, also dort hast du kein Parkour mehr, oder? Sondern du musst das irgendwie über das App musst das machen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, oder? Ältere Generationen, oder?
Absolut, und absolut.
Das muss nicht 80 sein, he? Sondern da reden wir ältere Generationen, zum Teil 60, 50, oder? Was ja nicht
absolut.
Absolut. Da stehen sie schon an, oder? Und das ist schon krass, ja.
Ja.
Das ist so, ja. Absolut. Ja, nimm uns mal ein bisschen mit in die ganze Lego Serious Play. Also, Lego, denken viele, kennen das.
Genau.
Schon dort genau. Die Bausteine, oder? Ich kenne es von meinen Kindern, oder?
Ja.
Ich selber natürlich auch, nicht nur von.
Ja.
Duplo Lego und so.
Ja, genau.
Was ist denn das Konzept?
Das ist eine Methodik, wo du, darum heisst Lego Serious Play, wo du zwar Spass und Spielerlebnis dabei hast, du eigentlich diverse Sachen, also es ist eine Methodik, die du kannst brauchen, wenn du beispielsweise willst, eine Vision bauen oder Teambuilding oder was immer. Das heisst, es ist ein geführter Prozess. Du hast am Schluss eigentlich immer ein Objekt, wo du ins Zentrum stellst. Das heisst, nie eine Person hinten dran. Der Prozess ist so ausgelegt, dass die Leute, also du lernst zuerst mal, wie du Skills Building, also wie du die Lego-Steine kannst zusammenklötzeln. Oder aufeinander stecken oder nebeneinander stecken, was immer. Nachher dann lernst du ein sogenanntes Storytelling, dass du eigentlich mit Metaphern schaffst, wo du sagst, hey, für mich ist ein grüner Lego-Stein, wo du zeigst, ist für mich beispielsweise der Wald oder Hoffnung oder was immer. Also das lernst du auch. Und nachher geht es eigentlich mal so ein bisschen darum, dass du als Beispiel, wo du sagst, hey, bau in 30 Sekunden, baust einen Turm, und du dann mit einem Blümchen abschliessen. Und da gibt's Leute, die bauen 3 Meter hohe Türme in 30 Sekunden. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so im Sinn noch. Und die anderen stellen einfach einen Klotz an mit einem Blümchen. Und das ist völlig okay. Sie tun nachher dann eigentlich das Objekt, eben nicht die Person selber, sondern du tust immer das Objekt quasi ins Spotlight stellen. Das fördert einerseits Kommunikation. Es kommt jeder und jede zu Wort. Auch introvertierte Leute, die vielleicht, Schwierigkeiten haben im Artikulieren, können mit ihrem bauten Objekt kommunizieren und das entsprechend darstellen und darlegen. Und das ist extrem wertvoll. Es ist nicht ganz ohne, im Sinne von, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mal einmal mit uns Agile-Coaches im Business, haben wir unsere Vision so erbaut und es ist wirklich, es macht etwas mit dir, im Sinne von, du musst jetzt erst mal als Beispiel, wo es heisst, hey, für welche Werte stehst du ein? Das können sie beispielsweise als Beispiel Toleranz, Respekt, Wertschätzung, was immer. Wo es nachher dann heisst, okay, jetzt bau mal ein Modell, wo Wertschätzung ausdrückt. Und dann siehst du mal eine Anzahl Steine und Klötze und findest, wie baue ich das überhaupt? Also weißt du, irgendwie, du hast ständig den Kontext-Switch, wo du sagst, hey, für welche Werte stehe ich ein? Wie baue ich das? Wie möchte ich das abbilden? Damit es noch dann alle auch verstehen. Also eben, theoretisch kannst du vier Klötze nehmen und sagen, das schaut für mich, also du kannst es relativ einfach machen. Oder eben dann wirklich noch in der Tiefe, oder? Und das ist extrem wertvoll, dass zuerst jeder sein eigenes Modell baut und nachher baust du gemeinsam als Teammodell, tust sie in Relationen setzen, was ist am einen wichtiger als am anderen. Und so kommst du in eine Diskussion rein, ohne dass du klassische, sonstige Methoden musst nehmen oder Team-Meetings musst machen oder was immer. Was es ist, Lego Serious Play, es ist sehr zeitintensiv. Also das machst du nicht einfach so ein bisschen im Vorbeigehen, weil die Leute müssen zuerst mal wissen, wie es überhaupt funktioniert. Also da längt ein stündiger Workshop oder so, das ist eher suboptimal. Da müsstest du schon fast einen Tag rechnen, weil du brauchst genug Zeit und du weißt es selber, wenn am Anfang die Leute mit der Methodik die kannst du komplett ins Sand setzen, mit den ersten 3 Sekunden. Oder du holst wirklich die Leute gerade ab und dann ist es wirklich ein geführter Prozess, wo wirklich Zeit braucht und die Zeit ist wertvoll, dass man die einsetzt dafür.
Ja, das sehe ich. Also eigentlich geht es ein bisschen darum, wenn ich das richtig verstanden habe, auf spielerische Art und Weise versuchen, etwas zu kreieren, gemeinsam etwas zu kreieren mit dem Team, aber auch, das kann natürlich auch als einzelne Person in dem Sinn funktionieren, oder?
Absolut, absolut, absolut. Und eben, es ist eigentlich, der Prozess ist eigentlich so, du baust etwas, tust es dann, teilen und reflektieren. Und du tust, wie gesagt, es ist egal, wer hinter dem Objekt steht. Die Leute fokussieren sich immer aufs Objekt selber. Und du tust so Hierarchien durchbrechen. Also gerade wenn jetzt irgendwie im Setup bist mit irgendwie eben hierarchischen Stufen, es sind alle gleich in dem Sinn und das ist auch mega wertvoll. Und noch eigentlich auch Leute, die sich vielleicht eher nicht getrauen, gerade wenn jetzt beispielsweise der Chef, Chefin dabei ist, du tust immer das Objekt im Mittelpunkt stellen. Und das macht es umso spannender, weil, wie gesagt, da hast du zum Teil auch blinde Flecken, wo plötzlich, weißt, auftauchen, wo vielleicht eine Idee kann generiert werden, wo sagst, ey, wow, okay, das haben wir gar nicht berücksichtigt, oder? Und deswegen, ich finde es eine mega wertvolle Methode. Es ist eine Methode, wie gesagt, man muss wissen, für was dass man sich einsetzen kann, weil du kennst es, wenn du einen Werkzeugkasten hast, oder Werkzeugkoffer, dann kannst du auch so machen, dass alles aussieht wie ein Nagel, oder? Und ein Hämmer ist einfach egal, mit der Rohrzange hängen, Hämmer ist drin, du musst wissen, welches Werkzeug für was, oder? Genau.
Ja, spannend, ja. Ja, du bist ja dann irgendwann an den Punkt gekommen, du hast ja vorher gesagt, ja, wo du die Stelle, wo du jetzt eigentlich tust ausüben. Mit Agile bist du konfrontiert worden, also Agile Coach. Ist das quasi der Impuls gsi für dich, wo du dich dann angefangen hast, mit so Thematiken beschäftigen? Oder gibt's sonst noch andere Auslöser?
Nein, es ist primär das ist für mich ein kompletter Dosenöffner gewesen. Wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass ich relativ schnell Weiterbildungen machen durfte. Und ich bin dort in einen Workshop eingekommen, in einen zweitägigen. Und dort war ein Moderator gewesen, und der ist wirklich, der hat mich nach 3 Sekunden hat mich gehabt. Ich bin in den Raum reingekommen, da sind farbige Post-it-Zettel gewesen und überhaupt, und der ist mit einer Begeisterung, ist der dort gewirbelt. Und ich muss sagen, hey, wow, wie cool ist das denn? Und so bin ich eigentlich dazugekommen, und ich fand, hey, wie grossartig ist das? Das muss die Welt wissen. Und seither hab ich wirklich, ich brenne für das, weil ich halt einfach finde, es ist, wie gesagt, auch da noch eins, es gibt Methodiken, aber es ist eher so ein Being Agile. Die ganze Mindset-Geschichte, die ganze Kultur, du kannst Agilität nicht einfach über eine Organisation einstülpen und sagen, hey, mach mal, es menschelt, und irgendwann habe ich für mich festgestellt, hey, das macht mega Spass. Und, natürlich tickt nicht jeder gleich wie ich. Ich habe eine mega Begeisterung für das ganze Thema. Ich möchte den Leuten helfen oder sie dabei zu unterstützen, dass das Leben einfacher wird. Oder vor allem das Arbeitsleben einfacher wird. Für das ist es aber essentiell, dass die Leute sich können und dürfen öffnen. Sprichwort, eben, Stichwort Kultur, wo muss sagen, eben, das muss gegeben sein, weil sonst wird es relativ schwierig, oder? Weil, du kennst es, die Leute haben Glaubenssätze, haben irgendwie Erfahrungswerte und die stehen da zum Teil halt im Weg. Bewusst oder unbewusst. Und dort geht's mal darum, eben Bedürfnisse der Leute mal in Erfahrung zu bringen, damit du gemeinsam etwas kannst erreichen. Weil wenn du einfach sagst, da sind wir wieder beim Hierarchischen, wenn du einfach sagst, hey, du musst jetzt einfach das machen, ja, das ist einfach eine Zukunft, finde ich, oder? Das ist meine Meinung.
Ja, vor allem die neue Generation, die kommt, die holst du so definitiv nicht mehr ab. Ja, das ist
absolut,
so,
ja. absolut. Ja, und vor allem, was ich festgestellt habe, ist halt einfach auch, eben, wo ich das Ganze halt einfach kennenlernen mit Reflektieren, mit Sinnhaftigkeit und, habe ich gesagt, sagen, hey, wow, ja. Also eben, im Vergleich, früher bin ich einfach arbeiten, damit ich auf Tournee kann. Das ist mein Antrieb gewesen, also meine Sinnhaftigkeit. Ich habe gelernt, dass ich auf Tour kann. Und heute habe ich etwas wiederentdeckt, wo genau gleich mein Herz berührt. Nenn's Agilität, nenn's, ich weiss doch nicht was, Kulturwandel, ich habe keine Ahnung. Wo ich muss sagen, das ist mega spannend. Und ja, ich habe jetzt wirklich auf die Seite geschossen, weil ich es wirklich faszinierend finde. Und eben, am Schluss, am Ende vom Tag sind die Leute, die das Ganze ausmachen. Nicht die Organisation per se, sondern die Leute, die in der Organisation sind, oder? Und da habe ich wirklich eine Leidenschaft entdeckt, die ich so, nicht gewusst habe. Oder mir nicht bewusst gewesen bin. Und es macht einfach mehr Spass, irgendwie, ich weiß auch nicht, zu viert, zu fünft, zu zehnt, zu hundertst, wenn du einfach allein. Also, ja.
Ja, das verstehe ich. Absolut. Ja, das kann ich bestätigen. Absolut, ja.
Ja. Und es ist natürlich ein Prozess, eben, dass man eben Bedürfnisse auch in Erfahrung bringt, dass man ein Vertrauen kann schaffen, Stichwort psychologische Sicherheit kann schaffen, damit sich überhaupt die Leute getrauen, etwas zu sagen. Weil ich bin der Meinung, jede Person hat irgendwie coole Ideen. Der Punkt ist einfach, wie kann man die Leute möglichst abholen, damit es für beide Seiten stimmt, oder? Das können Methodiken sein, das können irgendwie Fragebögen sein, ich weiss es nicht. Ja, und da geht's hier ein ums Rausfinden, oder? Weil es gibt nicht das Rezept eins und das bügelst einfach die ganze Organisation ab und dann ist es so, oder?
Ja, absolut, ja, nein. Also, das sind ja klassische Projekte, die zum Scheitern verurteilt sind, wenn du natürlich etwas nimmst und drüber stimmst, oder? Das ist ganz klar, oder? Das sorgt für Widerstand, das sorgt für Unzufriedenheit, das sorgt für Fluktuation. Also, das ist dann Konsequenz davon, das ist richtig, ja. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grund, wieso du dann gesagt hast, okay, Agile ist eine Methodik. Ich will die Leute auch noch im Mentalen, das ist die mentale Ausbildung, die du gemacht hast, wo dich ein bisschen mehr möchtest auf einer anderen oder tieferen Ebene ein bisschen informieren.
Ja, also eben, irgendwie, es ist so ein schrittweise Vorgehen gewesen. Also eben, ich habe zuerst ein CAS gemacht für eine agile Organisation. Und irgendwann habe ich mal, was für mich so ein bisschen der Dosenöffner war, ist eigentlich so ein bisschen der eigene Einflussbereich. Also der Circle of Influence. Ich habe jetzt gerade, in meinem Umfeld bin ich relativ häufig mit der Aussage konfrontiert, ja, mit Set oder die anderen Setten. Und ich sage, ja, das ist sicher auch hilfreich, wenn die auch können oder tun. Aber ich fände es wertvoller, wenn wir zuerst oder einfach du zuerst mal probierst. Also weisst du, irgendwie so ein bisschen, eben, der eigene Einflussbereich, das ist für mich so ein bisschen die Dosenöffnung gewesen, wo ich muss sagen, hey, was ist in meinem Einflussbereich, wo ich selber kann aufgleisen, in den Weg leiten oder was auch immer? Oder wie gehe ich mit dem um? Was kann ich, das Wetter kann ich nicht beeinflussen. Ich kann jetzt Freude haben, wenn es regnet, was immer, aber ich habe keinen Einfluss drauf, Punkt. Und das ist für mich so ein bisschen, das ist der ultimative Dosenöffner gewesen, weil du kannst es nach dann eben auf die Organisation auskalieren, aber in erster Linie eben das Individuum. Und dort habe ich gemerkt, das fängt mich an zu reizen. Also weißt du, den Leuten eigentlich aufzuzeigen, hey, du hast coole Ideen, du hast sicher coole Vorschläge, probiert doch mal, was immer, und eben, dann bist du auf dem Individuum-Level quasi, und ja, die Erfahrung ist extrem lehrreich gewesen und extrem wertvoll, weil was ich auch gelernt habe, ist, ich darf nicht von mir ausgehen, weil ich habe wirklich eine mega Begeisterung und ja. Das muss nicht
Ja,
heißen, dass jeder findet, ja, yeah, machen wir mit. Also.
absolut, absolut. Ich meine, Rückschlüsse von mir kann ich auf andere nicht ziehen. Das ist richtig, ja. Das ist
Genau.
das, was du sagst. Es geht auch um den Wert, oder?
Absolut.
Wert, es ist ja wertebasiert eigentlich. Das Mentale, da versucht man auf der Werteebene anzudocken, oder? Und versuchen auch, dass die Werte im Idealfall jetzt im Business Case mit meine persönlichen Werte, mit dem, was der Unternehmung übereinstimmt, weil dann habe ich schon mal ein Match. Das ist schon mal
Genau.
gut, oder? Wenn
Ja.
das nicht der Fall ist, wenn ich da irgendeinen Spagat habe, dann ja, ist das über lang oder kurz, kann das nicht gut kommen, oder? Aber ich würde noch gerne. Oder was mir amigs hilft, so ein bisschen als Einflussbereich, ich finde das noch gut, was du angesprochen hast, oder? Also wir haben den Interessensbereich und wir haben den Einflussbereich, oder? Und mir hilft amigs das Bild, oder? Wie so zwei Kreise, die ineinander sind, wo ich quasi den Einflussbereich habe als innerer Kreis und den Interessensbereich als äußerer Kreis, oder?
Ja.
Und mein Ziel, oder das Ziel sollte eigentlich sein, dass ich den Einflussbereich so ausdehne, dass die Distanz zwischen dem Interessensbereich und dem Einflussbereich möglichst klein ist. Das sollte eigentlich das Ziel sein, weil, wie du gesagt hast, ich kann gewisse Sachen nicht beeinflussen, ich kann Personen nicht beeinflussen, ich kann nur beeinflussen, wie ich auf etwas reagiere, wie ich mit etwas umgehe, oder? Und das finde ich schon noch, das finde ich gut und einfach für alle. Noch ein bisschen als Bild, um sich das mal vorstellen.
Was mir auch
Genau.
geholfen hat, ist eben die ganze Sinnhaftigkeit zu vermitteln. Ich möge mich erinnern, ich habe Militär gemacht in der Zeit und dort habe ich zum Teil Übungen müssen machen oder irgendwie, keine Ahnung, es hat geheißen, mach 500 Liegestütze und ich habe mich gefragt, warum, oder? Und wenn man die Sinnhaftigkeit den Leuten kann vermitteln, warum, dass man etwas macht, das kann extrem viel auslösen. Das kann extrem helfen, weil wenn man, das ist meistens, also das ist jetzt das, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, das vergisst man zum Teil immer ein bisschen weit, oder man tut es zu wenig ins Zentrum stellen. Und das ist das, was ich jetzt für mich gelernt habe, wo ich eben reflektiert habe, ich muss sagen, nein, ich habe nur noch Lust, etwas zu machen, was sinnhaft ist für mich. Sonst muss ich es nicht machen. Also, das ist auch so eine Dosenöffnung, wo ich fand, also da bin ich ewig dankbar. Und das ist jetzt auch so etwas, was mir eben in der Vergangenheit geholfen hat im Business, weil ich einfach primär auf Produktivität tickt habe oder hat dürfen ticken, Wirtschaftlichkeit. Und eigentlich so ein bisschen die Sinnhaftigkeit, die ist dann gar nicht so wirklich erwähnt worden.
Ein bisschen
Sonst,
verloren gegangen.
ja, genau. Sonst hätte es geheißen, wir mühen, oder? So quasi da, genau.
Okay. Ja, Claude, über 40 Minuten.
Wow, okay.
Ja, ich würde da gerne einen Schlussstrich ziehen. Ich denke, das wird nicht die letzte Folge sein mit dir. Du hast einen grossen Rucksack, den du mit dir trägst, wo ich denke, das eine oder andere können wir sicher noch darauf eingehen, zu einer späteren Folge. Stage is yours, in dem Fall jetzt wieder, nach langer Zeit wieder. Mach ein bisschen Werbung, wie kann man dich erreichen, wie kann man dich kontaktieren, vielleicht bietest du das auch an mit der Serious Play, Lego Serious Play, vielleicht mag das für den einen oder anderen interessant sein, wie können sie dich erreichen?
Also, zuerst mal, danke vielmals, dass ihr dabei sein und, ja, ich würde mich freuen, wenn ich wieder mal eins dabei sein. Es hat mega Spass gemacht. Ich bin vor allem auf LinkedIn, aktiv. Unter Claude Weber mit AE. Das ist wichtig. Weber. Und, ja, ich biete verschiedene Seminare an. Sei es über Agilität oder Mut zur Veränderung oder Resilienz oder eben Lego Serious Play, wie du vorhin gesagt hast. Also, interessierte Leute dürfen sich gerne bei mir über LinkedIn melden. Und ja, ich freue mich auf Kontaktaufnahmen, wenn wir irgendetwas können machen, weil ich bin der Meinung, die Welt braucht neue Ideen und spielerische Sachen, die erlebbar machen, sind mega wertvoll. Und ja, merci an dieser Stelle von meiner Seite. Es hat mega Spass gemacht. Es ist ein grosses Vergnügen
Ja,
gewesen.
merci gleichfalls. Also auch von meiner Seite her, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde alle Sachen auch in den Shownotes, zumindest dieses LinkedIn-Profil, würde ich in den Shownotes packen. Auch auf LinkedIn pushen wir dann das Zeug, dass man da ein bisschen...
Das würde ich auch machen. Also machen. Das mache ich dann auch. Definitiv, ja.
Merci mal.
Also ich hoffe, es ist einigermaßen okay gewesen für dich und es ist nicht allzu langweilig gewesen oder so. Ich habe gemerkt, das Handy hat jemand die am Gruckeln. Also zum Teil habe ich die nicht gehört. Aber ich hoffe, es ist okay.
Alles gut, alles
okay,
gut.
Okay.
Lass mich noch schnell das Outro machen. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, bin ich froh um eine 5-Sterne-Bewertung oder ein Abonnieren vom Podcast. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Solltest du Themen oder Fragen haben, vielleicht auch zu dieser Folge, kannst du die über eine Privatnachricht auf LinkedIn oder über meine Homepage einreichen. Und ich wünsche dir viel Spass in dieser Tätigkeit, die du machst, und bis bald.